Was passiert eigentlich, wenn das Leben in den eigenen vier Wänden im Falle einer fortgeschrittenen Demenz nicht mehr möglich ist? Wenn auch pflegende Angehörige an ihre Grenzen kommen? Welche Wohn- und Lebensform gibt es denn dann eigentlich für Demenzkranke? Und wie komme ich an einen Platz in einer entsprechenden Einrichtung? Zu Gast in dieser Folge ist Heike Herzsprung, die bei uns im Sozialdienst der Klinik tätig ist und diesen Bereich auch leitet. Sie wird uns diese Fragen beantworten, denn sie bringt eine umfassende theoretische und praktische Expertise mit, sowie ein großes Engagement zu den Themen Betreuung, Unterbringung und Beratung von Demenzkranken und ihren Angehörigen. Mein Name ist Claudia Noack. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge des TWW-Podcasts zum Thema Demenz. Frau Herzsprung, schön, dass Sie heute hier sind beim TWW-Podcast.
Sehr gerne.
Wir haben ja im Zuge dieser TWW-Podcast-Staffel über Demenz gesprochen. Wir haben über Ursachen und Auswirkungen der Krankheit gesprochen. Wir haben vieles über mögliche Therapieformen erfahren, wie die stationsäquivalente Behandlung, die Musiktherapie. Aber es scheint mir angesichts der wachsenden Einschränkungen, die eine Demenz oder die Demenzform mit sich bringen, auch notwendig, über ein Thema zu sprechen, das, glaube ich, sehr schwer wiegt. Und das ist die Unterbringung demenzkranker Personen. Sie sind seit fast 9 Jahren in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk im Sozialdienst tätig, immer mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie.
Richtig.
Und Sie leiten die Abteilung auch seit 6 Jahren. Wann ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus meist der Zeitpunkt gekommen, an dem das Leben in den eigenen vier Wänden in der gewohnten Umgebung keine so gute Lösung mehr ist? Kann es auch sein, dass ein Klinikaufenthalt, ob jetzt bei uns oder auch in der Gerontopsychiatrie, ein erstes Signal dafür sein kann, dass das Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung nicht mehr funktioniert?
Also die Frage kann man mit Sicherheit nicht ganz pauschal beantworten, wie lange jemand ein eigenständiges Leben in der Häuslichkeit noch führen kann. Das hängt sicherlich vom Stadium und auch von der Form der Demenz ab. Es gibt ja verschiedene Formen der Demenzen. Oder ob man zum Beispiel auch alleine lebt oder ob es noch einen Lebensgefährten zu Hause gibt oder eben auch Angehörige im Umfeld. Es ist ja auch in der Regel ein fortschreitender Prozess, die Demenz. Und anfangs erkennt man das oft gar nicht so ohne weiteres. Oft ist es ja so, dass man vielleicht sogar nach Monaten, Jahren, wenn die Diagnose sicher festgestellt ist, merkt, Mensch, das waren vor einem halben Jahr ja schon die ganzen Anfänge. Mensch, da war eine Vergesslichkeit, wie auch immer. Zuerst merken eben tatsächlich die Angehörigen, dass im Prinzip eine Vergesslichkeit vorliegt, die das tägliche Leben noch nicht zu sehr einschränken. Und wenn es eben Lebensgefährten noch zu Hause gibt, einen Ehepartner, die fangen natürlich sehr viel ab. Die geben noch diese Tagesstruktur vor. Es wird so eine Fassade aufrechterhalten. Wenn der Demente alleine lebt, da sieht das sicherlich ganz anders aus. Da wird das sicherlich schon schneller eine Einschränkung geben und ein Leben in der Häuslichkeit nicht mehr unbedingt möglich sein. Die Frage mit dem Klinikaufenthalt. Ein Klinikaufenthalt kann natürlich ein erstes Signal sein, dass etwas nicht stimmt. Das muss aber auch nicht gleich bedeuten, dass es zu Hause nicht mehr geht. Bei uns startet es ja oft dann auch erstmal mit der Diagnostik, die bis dato gefehlt hat. Und wenn man dann eine gute medikamentöse Einstellung beginnen kann und schaffen kann, dann kann man schon noch mal auch wieder nach Hause entlassen werden. Dann muss halt geschaut werden, gab es eigentlich schon überhaupt im ambulanten Bereich schon Hilfestellung, ein Pflegedienst oder ähnliches. Dann kann man damit erstmal anfangen, solche Hilfestellungen erstmal zu installieren. Dazu ist natürlich immer noch mal zu beachten, dass einfach jeder Fall unterschiedlich ist. Ja, also ganz individuell, und da muss man ganz genau hinschauen. Und dafür gibt es bei uns ja auch dieses multiprofessionelle Team. Das heißt Ärzte, Psychologen, die Musiktherapeutin, die Ergotherapeutin, die Physiotherapeutin, der Sozialarbeiter. Wir stehen ja im ständigen Austausch in den Visiten miteinander, mit den Angehörigen. Bestmöglich natürlich auch mit den Patienten, ist natürlich nicht immer machbar, wenn schon die Demenz fortgeschritten ist, wenn dann einfach gar kein Verständnis mehr da ist. Und dann schauen wir, was eben noch machbar ist. Ja, genau.
Sie haben ja eine wunderbare Brücke gebaut. Und zwar, Sie hatten gerade auch den Sozialdienst angesprochen als Teil eines multiprofessionellen Teams und ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil im klinischen Alltag und auch gerade in der Gerontopsychiatrie. Was kann ich mir denn unter den Aufgaben eines Sozialdienstes vorstellen?
Also wenn man das einfach mal so ganz allgemein fasst, dann berät eigentlich der Sozialdienst die Patienten und auch deren Angehörigen, gesetzlichen Betreuer, wer da ist, in sämtlichen persönlichen, sozialen, finanziellen, auf anderen Stationen beruflichen Fragestellungen. Ne, die treten an einen heran, dann sortiert man erstmal, müssen Anträge gestellt werden, in welche Richtung geht es. Aber das sind so grob, so letztendlich so die Themen, wo wir beraten, unterstützen, möglicherweise Anträge stellen oder zumindest dabei helfen und gucken, wo geht's hin nach dem Krankenhausaufenthalt.
Das ist ja ein toller Service, finde ich. Also toll, dass es das gibt im klinischen Bereich. Ich denke, da sind nicht nur Angehörige, auch Patientinnen selbst oft überfordert. Ja, wie geht's weiter? Also gerade nun sind wir ja auch in einem psychiatrisch-psychologischen Umfeld bei uns in der Klinik, wo oft auch klar ist, ich gehe hier raus und der Beinbruch ist nicht geheilt, sondern wie geht's weiter?
Das muss man sich oft fragen. Und auf der gerontopsychiatrischen Station 5, da geht es eben tatsächlich hauptsächlich um das Thema Pflege. Ja, ob es jetzt darum geht, erstmal einen Pflegegradantrag zu stellen oder einen Pflegedienst zu installieren, gegebenenfalls schon eine Einrichtung zu suchen. Und damit einhergehen dann natürlich auch die ganzen Koordinierungen, ja, zwischen der Station, zwischen einer Einrichtung, die Angehörigen informieren, entlastende Gespräche. Also es ist schon ein Programm. Wir begleiten manchmal auch zu Besichtigungen, dass sich jemanden vielleicht eine mögliche Einrichtung mal anschaut. Ja, also das ist schon viel, was wir dort leisten.
Das glaube ich, ja. Wenn jetzt nach der Entlassung oder kurz vor der Entlassung oder während des Aufenthalts in der Klinik klar wird, dass ein Leben zu Hause nicht mehr möglich ist, dann fällt mir jetzt sofort natürlich die stationäre Pflegeeinrichtung ein. Aber gibt es auch andere Wohn- und Lebensformen für schwer an Demenz erkrankte Menschen?
Also wenn jetzt zum Beispiel ein Patient neu aufgenommen wird, ne? Ich als Sozialarbeiterin gucke schon immer, was ist da so bekannt. Und oft ist es so, dass wir schon eigentlich mit der Aufnahme merken, das Leben in der eigenen Wohnung, ob das nochmal so geht. Also das haben wir eigentlich schon, eigentlich mit der Aufnahme beginnt eigentlich fast schon dieser Entlassprozess, weil man schon ab dem Aufnahmetag eigentlich guckt, wo wird's hingehen.
Sind Sie schon dabei?
Ja, auch. Genau. Und man muss dann eigentlich schnellstmöglich versuchen, weil die Zeit ist knapp. Ja, ein Krankenhaus ist kein Wohnort. Ein Krankenhaus ist ein vorübergehender Aufenthalt, obwohl das von Angehörigen oft verwechselt wird. Ich weiß nicht warum. Und dann muss man schon gucken, wo soll's hingehen. Ja. Und dann natürlich gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Entweder wirklich eine ambulante Versorgung zu Hause noch mal auszuprobieren. Wichtig ist, rechtzeitig mit den Angehörigen, am besten wäre es natürlich auch mit dem Patienten zusammen, zu gucken, was ist machbar, was ist gewünscht, was wurde schon vielleicht versucht. Und dass man da dann erstmal schaut. Und dann müssen erstmal Dinge geregelt werden. Wichtig ist ein Pflegegrad. Also das ist das A und O eigentlich. Ohne einen Pflegegrad können wir eigentlich gar nichts in die Wege leiten. Weder einen Pflegedienst noch irgendeine Einrichtung suchen, das ist erstmal das A und O. Also das ist so erstmal das Erste, was man dann versucht. Und dann müssen eben verschiedene Sachen geklärt werden. Die Ärzte, die schreiben dann ein sogenanntes ärztliches Heimgutachten. Dann kann man daran erstmal sehen, welche Einrichtung ist vielleicht geeignet, ja? Ist vielleicht zu Hause sogar noch eine sogenannte 24-Stunden-Pflege möglich, ja? Ist jemand dazu bereit, eine fremde Person bei sich wohnen zu lassen? Ja, also so aus meiner Erfahrung denke ich, dass es geht ja niemand so unbedingt gerne freiwillig in eine Einrichtung. Aber man sollte sich doch schon ab der Diagnosestellung, wenn das klar ist, schon mit den Möglichkeiten auseinandersetzen und nicht nur so kurzfristig denken, nee, wir versuchen es jetzt erstmal zu Hause oder ach, ich brauche gar keine Hilfe. Also das erleben wir ja auch immer wieder, so nee, ich mache das alles alleine. Also man sollte sich schon so früh wie möglich Hilfe und Unterstützung holen und auch schon mal so einen Plan B zurechtlegen. Und was ist dann, wenn es wirklich nicht mehr zu Hause geht, ja, was gibt es dann für Möglichkeiten, sich vielleicht schon mal eine Einrichtung angucken, damit man dann nicht so überfahren und überrollt ist, wenn es dann vielleicht zum zweiten, dritten Krankenhausaufenthalt kommt und dann wirklich dann irgendwann heißt, also jetzt geht's nicht mehr, ja, und jetzt müssen wir. Also man muss so in alle Richtungen mal so ein bisschen gucken.
Und haben Sie das Gefühl, immer mehr Leute sind darauf vorbereitet oder sind die meisten doch wie ins kalte Wasser gestoßen, wenn, also nicht mit der Diagnose, sondern mit der Erkenntnis, so geht es nicht mehr weiter.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also was wir feststellen in den letzten Jahren ist tatsächlich, dass zumindest dieses Thema Vorsorgevollmachten und sowas, das hat tatsächlich ein bisschen auch durch die Medien und so, glaube ich, gefruchtet, dass das schon mittlerweile doch viele haben, dass sie jemanden bevollmächtigt haben, auch schon manche mit einem Betreuer kommen, nicht immer, aber das ist eigentlich ein Thema, was ganz, ganz gut ist. Viele haben auch schon Pflegegrad mittlerweile. Aber so mit Einrichtungen oder so tun sich dann doch viele schwer. Die warten dann wirklich bis zum letzten Poeng, sage ich mal. Gerade so Lebensgefährten und Ehepartner, ne, die sich vielleicht immer versprochen haben, ich gebe dich nie in ein Heim, ich bin immer für dich da. Pflegen selber, bis sie selbstpflegebedürftig sind, brechen zusammen, verschieben so ein bisschen so die Realität letztendlich auch und wollen es nicht so annehmen und brechen dann selber irgendwann zusammen. Also ja, und dann denken sie tatsächlich, sie kommen ins Krankenhaus und von ihnen geht es doch alles schneller und sie können doch machen und suchen und beantragen. Ja, also das Bewusstsein ist noch nicht ganz so geschürt, aber in der Regel, sage ich mal, kann man dann gut mit den Angehörigen zusammenarbeiten. Es gibt natürlich auch immer dann mal so ein paar Ausnahmen, aber normalerweise klappt es schon ganz gut, aber auch wir können keine Wunder vollbringen. Ne? Es gibt einfach nicht immer die ideale Lösung.
Muss man denn sehr lange auf einen Platz in einer stationären Pflegeeinrichtung aktuell warten? Oder wie sind die Wartezeiten da?
Das kann man immer ganz schwer sagen. Also eigentlich, in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass jemand ins Krankenhaus kommt und dann heißt es, das geht nicht mehr zu Hause, muss eine Einrichtung her. Und viele haben sich eben tatsächlich noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Selbst wenn es welche gibt, die sich vielleicht schon mal damit beschäftigt haben, sich was angeschaut haben und mal vorsichtshalber prophylaktisch ihre Mama oder Oma oder Tante in eine Einrichtung angemeldet haben, wird diese Warteliste in Pflegeeinrichtungen tatsächlich oft sehr verfälscht. Also ich habe das ja selber auch erlebt, war ja selber auch viele Jahre in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. Man führt dann eine lange Warteliste, ja, dann alle paar Monate oder mal einmal im halben Jahr telefoniert man die ab, ob das noch aktuell ist. Dann haben die gesagt, ist verstorben oder wir haben Platz oder wie auch immer. Vergessen natürlich, weil die so viel um die Ohren alle haben, die Einrichtung vielleicht abzusagen. Und die Warteliste in so einer Einrichtung wird immer länger. Ich glaube, viele Einrichtungen führen gar keine Warteliste wirklich mehr. Also jedenfalls wirklich diese vollstationären Pflegeeinrichtungen. Und ich glaube, es ist wirklich so, man muss zum richtigen Zeitpunkt anrufen, um dann vielleicht einen Platz tatsächlich zu ergattern. Mhm. Und da ich natürlich täglich mit mehreren Einrichtungen immer wieder im Austausch und Kontakt stehe, kriege ich natürlich immer zeitnah mit, wo vielleicht was frei ist. Oder die rufen mich sogar an und sagen, wir haben was frei vor Herzsprung. Was natürlich toll ist, wir haben uns in der Zeit wirklich ein gutes Netzwerk aufgebaut. Also insofern so mit diesen Wartelisten ist so eine Sache. In der Regel kriegen wir das auch immer zeitnah eigentlich ganz gut hin. Aber es gibt natürlich unter unseren Patienten, die an Demenz erkrankt sind, auch sehr oft welche, die ein sehr herausforderndes Verhalten, will ich mal sagen, haben und die in Anführungsstrichen schwer vermittelbar sind, die niemand haben will. Also ich sag mal, die schreien, die haben abwehrendes Verhalten, begehen Fehlhandlungen, wie dass sie nicht mehr die Toilette finden in ihrer Demenz, irgendwo in die Ecke pullern. So, und die kriegen, die Einrichtungen, die kriegen so viele Anmeldungen pro Tag, dann suchen die sich natürlich den vermeintlich einfacheren Patienten raus. Und das ist dann schon schwierig. Also so von daher ist so mit Wartezeit kann man ganz schwer vorhersehen irgendwie.
Gibt es Einrichtungen auch speziell für demenzkranke Personen oder eher wenig?
Ach doch, die gibt es schon. Es gibt sehr viele Einrichtungen, die oft einen zusätzlichen speziellen Demenzwohnbereich haben, wo auch bestimmte Faktoren erfüllt sein müssen, damit die diesen Demenzzuschlag dann auch nochmal zusätzlich kriegen. Also da sind einige Häuser schon tatsächlich gut aufgestellt, aber ich sag mal, dieser ganze Pflegenotstand, Fachkräftemangel, ist ja in allen Bereichen letztendlich, aber in der Pflege natürlich insbesondere. Also ich weiß, dass einige Einrichtungen freie Betten haben, die sie nicht belegen können, weil also einfach das Personal nicht haben oder solche Bereiche nicht eröffnen können, weil so viel Personal fehlt. Und das ist natürlich ein großes Dilemma. Da hat die Politik natürlich jahrzehntelang, würde ich mal sagen, einiges versäumt. Aber es gibt auch schon viele Einrichtungen, die ein gutes Demenzkonzept haben. Ja, das gibt es. Es gibt ja die vollstationären Pflegeeinrichtungen, die dann eben spezielle Demenzbereiche zum Teil haben, wobei es auch Einrichtungen gibt, die ein gemischtes Konzept haben, die damit gut fahren, die sagen, nö, der nicht Demente mit dem, wir schauen, aber eigentlich funktioniert es ganz gut. Und dann gibt es ja auch die Demenzwohngemeinschaften, die gibt es ja auch. Und dann gibt es ja auch noch die Einrichtungen, die tatsächlich so geschlossene Abteilungen haben. Gibt es nicht sehr viele von in Berlin. Aber dazu benötigt man immer einen richterlichen Beschluss, weil das ist ja eine freiheitsentziehende Maßnahme und da muss der Richter zustimmen. Aber das haben wir eigentlich relativ selten, weil wenn ein Patient Fehlhandlungen begeht und abwehrendes Verhalten, also oft wird es als aggressives Verhalten bezeichnet, aber es ist eigentlich in der Regel abwehrendes Verhalten, weil die verstehen vielleicht in dem Moment gar nicht, was will denn jetzt der Pfleger von mir, der will mich duschen, ich will mich aber nicht ausziehen und ich will auch nicht geduscht werden. Und da kommt dann oft so eine Situation, der Pfleger oder die Pflegerin will es unbedingt, ja, und zwingt ihn und ja, und dass der dann irgendwann abwehrt und aggressiv wird, in Anführungsstrichen. Ne? Also das ist auch ganz wichtig in der Pflege. Und ich glaube, da müssen auch noch viele Einrichtungen lernen und das Personal schulen, dass das eben nicht kommt. Wir dürfen eben nicht, glaube ich, so denken, wie wir als orientierter Mensch. Ja, wir müssen das aus einer ganz anderen Perspektive sehen, wie ein Dementer denkt. Für den ist das ganz normal, ja. Wenn wir mit Messer und Gabel essen als Beispiel und der Demente möchte aber sein Essen mit der Hand essen, was erstmal, wo wir dann erstmal so denken, das geht aber gar nicht. Für den ist es in dem Moment richtig und für uns natürlich nicht. Und das muss man auch erstmal annehmen und aushalten.
Wenn es jetzt so ist, dass dass man einen Pflegeplatz ergattert hat oder bekommen hat. Was sind denn meist die größeren Herausforderungen bei einem Umzug? Also nicht nur für den Betroffenen selbst, sie haben ja auch die Angehörigen, Ehepartner, Ehepartnerinnen angesprochen, die sich lange schwer tun, denken bis zur Selbstaufopferung, ich schaffe das noch, meinen Mann, meine Frau zu Hause zu pflegen, aber irgendwann muss man das eben erkennen. Was ist dann so die größte Hürde?
Ja, also letztendlich ist es ja so, Niemand geht freiwillig in eine Einrichtung. Jeder möchte gerne wieder in seiner gewohnten Umgebung leben. Aber man kommt irgendwann über kurz oder lang, wird man vermutlich an, also vielleicht gibt es auch Fälle nicht, aber in der Regel kommt man irgendwann an den Punkt, da geht es einfach nicht mehr. Ja, wenn zu viele Verhaltensauffälligkeiten entstanden sind. Und das muss man dann einfach auch annehmen und akzeptieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung, sowohl für uns als Behandlerteam, ja, das den Angehörigen, den Menschen eben klar zu machen, als auch natürlich dem Patienten oder der Patientin natürlich selber. Die Herausforderung ist natürlich, ja, man muss seine gewohnte häusliche Umgebung verlassen. Man lebt auf einmal mit fremden Menschen zusammen, womöglich in einem Doppelzimmer. Das ist auch mal so ein Thema. Viele meinen dann immer, was Gutes zu tun, indem man ein Einzelzimmer wählt. Das muss jetzt nicht immer die beste Wahl sein, auch ein Doppelzimmer. Manchmal ist das sogar besser. Man muss es natürlich immer aus den Augen des Dementen ja letztendlich auch sehen. Ne? Wir versuchen dann schon eben den Patientinnen und den Angehörigen schon zu verdeutlichen, wo die Vorteile liegen. Sie sind komplett 24 Stunden rund um die Uhr versorgt. Ein großes Thema ist Einsamkeit. Das erleben wir immer wieder, nicht? Dass wenn Menschen nicht mehr mit einem Partner zusammenleben, selbst wenn Tochter, Sohn, Enkelkind regelmäßig kommen, den größten Teil des Tages sind sie trotzdem alleine. Ja, also das ist schon mal auch ein großer Faktor. Das sind sie in der Einrichtung nicht. Sie müssen sich nicht mehr um den Haushalt kümmern. Es wird Beschäftigung und Aktivität angeboten. Und was wir auch für die Angehörigen immer wichtig finden, ist, die müssen nicht alles stemmen. Die müssen auch nicht ihre Mama waschen oder den Haushalt und das, sondern die sollen lieber für denjenigen selber da sein. Ja, den besuchen, mit den Spielen, mal einen Spaziergang machen, was vorlesen. Davon hat man viel mehr. Für das andere, für die Pflege, da gibt's die professionellen Hilfeleistungen, ob jetzt ambulant oder stationär, aber in dem Falle dann stationär. Das muss man natürlich erstmal annehmen. Das ist schon schwierig, ja. Also das ist ja nicht irgendwie so, als wenn man mal gerade sagt, ich kaufe mir einen neuen Pullover, sondern dann geht's ums Leben, um das Wohnen. Und das ist ja dann meistens auch tatsächlich der letzte. Also man wird dann vermutlich nicht mehr umziehen, ne? Das wird der letzte Umzug sein. Das muss einem auch schon klar werden, ja. Bei den Angehörigen kommt dann oft auch noch natürlich das schlechte Gewissen dazu. Ich schiebe meine Mama ab. Da führen wir auch viele entlastende Gespräche, dass sie das so nicht sehen dürfen, was so einfach auch nicht ist. Und zu guter Letzt sind natürlich auch noch die Finanzen, die man mal im Auge behalten muss. Was kostet das für den Pflegebedürftigen? Muss eventuell die Tochter oder der Sohn noch was dazu zahlen? Für uns ist es tägliches Brot, sage ich mal. Wir wissen um diese ganze Thematik, aber für denjenigen, der zu uns in die Klinik kommt, ist es eine völlig neue Lebenssituation und für den Angehörigen. Ne? Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und da versuchen wir zu beraten, zu entlasten, ein paar Sorgen zu nehmen. Also das sind so die Herausforderungen, würde ich mal so sagen. Und dann natürlich auch die Sorge darum, finde ich denn was Gutes für die Mama? Was ist denn was Gutes? Empfindet auch jeder anders, ja. Darf man auch nicht vergessen, Beispiel Doppelzimmer, Einzelzimmer. Das Einzelzimmer muss, wie gesagt, nicht die beste Wahl sein, aber wir können natürlich auch nicht sagen, die Einrichtung, die ist auf jeden Fall super. Also das können wir ja auch nicht so sagen und wir finden da dort ja auch nicht immer unbedingt einen Platz. Ja. Also das sind schon mehrere Herausforderungen und dann eben schnell was finden und suchen zu müssen, ist schon belastend.
Wir sind jetzt schon mittendrin auch im Thema pflegende Angehörige. Sagten gerade viele, wollen ihre Angehörigen nicht in eine Unterbringung geben. Aber ich selbst habe auch in meiner Familie erlebt, dass auch eine große Angst der Demenzkranken selbst, ich will nicht ins Heim, das ist ja vielleicht auch eine Generationsfrage, aber die meiner Großeltern, es immer ins Heim abschieben. Somit sind dann auch die Eltern aufgewachsen, also deren Kinder. Und es wird ja oft auch kommuniziert, Ich kann mir da einfach, also ich weiß einfach aus dem eigenen Familienumfeld, dass das eigentlich eine sehr große Herausforderung ist, dieses schlechte Gewissen. Also selber pflegen bis zur Selbstaufopferung, aber irgendwann eben auch als nicht kranker Mensch zu sich einzugestehen, ich kann nicht mehr. Ja.
Genau, also das erleben wir natürlich auch ganz oft. Das erlebe ich im Krankenhaus, das habe ich oft aber auch, als ich in der vollstationären Pflege als Sozialarbeiterin tätig war, auch erlebt, ne? Dass die, die gepflegt haben, dann sich dann doch auf die Suche gemacht haben und die waren, wenn ich es jetzt mal so extrem schilder, bald Pflegebedürftige auf einmal als der ursprünglich Pflegebedürftige. Ne? Also das ist auch so ganz, ja, jeder will es nicht, aber was ganz interessant ist und witzig, wenn wir kommunizieren das ja ganz viel mit den Patienten in den Visiten, in den Besprechungen und so weiter. Und dann wird es natürlich auch immer gesagt, nee, wollen wir nicht, ich will wieder nach Hause, ich will wieder nach Hause. Mhm. Wenn wir dann die Vorschläge machen, gucken sie sich doch mal was an oder nö. Aber bei Ihnen hier im Krankenhaus würde ich bleiben. Und dann müssen wir natürlich immer sehr schmunzeln, weil es ist ja letztendlich auch eine Einrichtung, ne? Wo Sie rundum versorgt sind. Ja. Sie haben Menschen, die Sie kennengelernt haben, mit denen ein bisschen Beschäftigung ist. Sie kriegen ihr Essen, ihr Trinken. Das ist ja ganz, ganz wichtig bei Dementen, ne? Dass diese geregelte Tagesstruktur, ne? Regelmäßig die Medikamente, Essen und Trinken, diese soziale Anbindung, die Beschäftigung, die medikamentöse Einstellung natürlich und so weiter. Viele kommen ja auch, die einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus haben. Ja, da gucken wir dann natürlich auch. Und wenn man das alles so hinkriegt, ja, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Was ich auch immer empfehle, ist, tatsächlich nicht zu lange zu warten. Mhm. Auch wenn einem der Schritt schwer fällt, Demente profitieren davon, wenn sie nicht zu spät in eine Einrichtung gehen. Weil oft wird eben tatsächlich so lange gewartet, bis schon das so fortgeschritten ist, mit Verhaltensauffälligkeiten rufen, wirklich schon womöglich Wortfindungsstörungen oder also, ne, das ist ja alles so das, Gedächtnisstörung, Auffassungsstörung und so weiter. Das ist dann alles schon so weit fortgeschritten, dass man zum Teil auch gar keine Einrichtung findet, weil die einfach dann sagen, nee, das machen wir nicht. Und derjenige kann auch kaum noch davon profitieren. Und wenn man wirklich, es ist natürlich schwierig, den Zeitpunkt tatsächlich zu finden. Ja, man muss ein bisschen so alles im Blick behalten. Was haben wir schon ausgeschöpft, was nicht? Es ist fortschreitend. Deshalb da rate ich zum Beispiel auch immer, dass es man das mal ausprobiert. Es gibt ja auch die Möglichkeit von Verhinderungspflege, von Kurzzeitpflege. Das kann man so als Probewohn einfach mal nutzen, ja. Wenn man zum Beispiel auch mal verreist und sagt, okay, jetzt ist keiner da, in der Zeit geht die Mama mal 3 Wochen in eine Pflegeeinrichtung über die Verhinderungspflege oder manche bieten wirklich auch Probewohnen an. Und dann kann man sich wenigstens, das kann man mal ausprobieren, dann kann man mal sehen, wie nimmt das derjenige eigentlich an? Vielleicht findet er das gar nicht so schlimm, vielleicht funktioniert es gut. Nicht selten erlebt man sogar, dass derjenige dann sagt, ach, ich bleib gleich hier. Also gibt sicherlich, ist es nicht der häufige Fall, aber gibt es auch. Aber so kann man das zumindest mal ausprobieren. Und das sollte man ruhig mal alles wissen und in Erwägung ziehen.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß von Einrichtungen, wo auch vielleicht nur einer pflegebedürftig ist, sie aber auch Ehepaare aufnehmen würden. Haben Sie das schon erlebt? Wird das, ich kann mir vorstellen, es wird nicht so häufig praktiziert, aber was halten Sie davon?
Ja, also das geht natürlich schon, aber da muss man verschiedene Sachen beachten. Also einmal ist es ein finanzieller Aspekt. Mhm. Normalerweise braucht man ja wirklich ein Pflegegrad, um in einer Pflegeeinrichtung aufgenommen zu werden. Und dann kann es ja sein, dass der Ehepartner keinen Pflegegrad hat. Das heißt, derjenige muss auch noch diesen Anteil stemmen, den sonst die Pflegekasse übernimmt. Und die Pflegeeinrichtungen sind gerade so im letzten halben Jahr, seit Sommer sind die noch mal extrem teuer geworden, in Anführungsstrichchen, weil das Pflegepersonal jetzt überall nach Tarif bezahlt werden muss. Und da hat man schon im Sommer gemerkt, dass da auf einmal ein ordentlicher Anstieg war. Und wir sprechen hier wirklich mittlerweile von einem Eigenanteil, also zumindest bei uns im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, um die 3.000 Euro. Also man findet kaum schon noch was unter 3.000 liegt. Das ist der Eigenanteil. Da wird kein Pflegegeld mehr abgezogen. Das kommt noch oben drauf. So, und wenn man das dann mal so dazu rechnet, dann ist womöglich so ein Ehepaar in so einem Zimmer, ich weiß nicht, bei 8.000 Euro, weiß ich nicht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, die zu bedenken ist, derjenige ist ja vielleicht noch gesund, fit, hat keine Krankheit, keine, und der andere Ehepartner stirbt in einem halben Jahr. Und dann ist derjenige in der Einrichtung, hat seine Wohnung nicht mehr. Also das ist auch ein Faktor, der zu bedenken ist. Wenn beide vielleicht wirklich einen Pflegegrad haben und pflegebedürftig sind, dann finde ich das zum Teil eine gute Alternative. Mhm. Ja, aber dann, auch da muss man wieder individuell gucken und kann das nicht pauschal sagen. Mhm.
Wir haben jetzt auch schon mehrfach über die hohe Belastung von pflegenden Angehörigen gesprochen. Können Sie ganz konkrete Unterstützung oder Hilfsangebote nennen, die man in Anspruch nehmen kann oder vielleicht auch sollte?
Genau. Also wichtig ist so auch erstmal, dass man tatsächlich die Demenz auch als Tatsache annimmt, ja, und nicht irgendwie versucht, also das ist natürlich alles furchtbar, diesen geistigen Verfall so mitzubekommen. Man wird vielleicht nicht mehr erkannt, man wird unberechtigterweise von dem Dementen irgendwie beschimpft und ne, man nimmt das persönlich. Also da muss man wirklich gucken, dass es eben nicht persönlich ist. Symptome werden dann oft übersehen oder gerne heruntergespielt. Verdrängung ist menschlich, aber das führt natürlich nicht irgendwie weiter. Und wenn ein Dementer im Haushalt, sag ich mal, lebt, dann bringt es Veränderungen mit sich und darauf muss man sich einstellen. Das ist schon, und da gibt es natürlich Unterstützungsmöglichkeiten. Wichtig ist wirklich, dass man von Anfang an sich eigentlich wirklich rechtzeitig, frühzeitig Hilfe mit ins Boot holt. Man muss nicht den Starken spielen und gucken, alles alleine machen. Nein, das muss man nicht. Vielleicht fängt man erst damit mal an, dass man sich im Haushalt erstmal Hilfe holt. Den Pflegedienst annimmt. Wie oft sagen wir, wir besorgen Pflegedienst, der die Medikamente stellt. Soll nicht mal jemand kommen, der zweimal die Woche zum Duschen kommt. Es gibt Tagespflegestätten, wo man vielleicht mal zwei Tage in der Woche entlastet wird. Das bedeutet, morgens wird derjenige abgeholt, verlebt den Tag wie in einer Pflegeeinrichtung, eben nur den Tag mit Beschäftigung, mit Essen und so weiter und wird nachmittags wieder nach Hause gebracht. Dann hat der pflegende Angehörige auch mal Luft für sich, der muss ja vielleicht auch mal zum Arzt oder einfach nur mal auch ein Buch lesen, einfach auch mal entspannen und ausruhen. Der Pflegedienst, dass der die Medikamente stellt auch. Die Angehörigen sagen natürlich immer, ach, das mache ich alles alleine. Aber da kommt eins zum anderen, ne? Und das ergibt dann natürlich dann auch die Summe, die insgesamt schon sehr belastend ist. Oder das, was ich vorhin schon angesprochen habe, mal Verhinderungs- und Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen. Da steht einem einmal im Jahr das Geld zur Verfügung. Ja, das ist dann wie Urlaub für einen selber, dass man einfach mal wieder durchatmen kann. Wenn man Angehörige hat, so im Umfeld, ne, die können vielleicht auch ein bisschen mit unterstützen, selbst wenn sie sagen, ich komme mal vorbei, ich spiele mal mit, wie auch immer, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, oder geh mal spazieren oder lese mal was vor und du kannst mal was machen. Also das Problem sehe ich immer nur, ich vergleiche das immer mit so einem großen Puzzle. Ja, und überall gibt's irgendwo ein Puzzleteil. Und fällt mal ein Puzzleteil raus, fällt das ganze Konstrukt im Grunde genommen zusammen. Und es wird zunehmend dann schwieriger, ja, weil man muss organisieren, man muss alles koordinieren und alles muss stimmen. Vielleicht muss man Fahrbahn einen Mittagstisch bestellen, man richtet vielleicht noch so einen Notrufknopf ein. Also wie gesagt, der Pflegedienst und die Tagespflege und dann dies. Also das ist schon irre viel, woran man denken muss. Und deswegen sage ich auch immer, nicht zu lange warten, sondern sich schon mal mit dem Gedanken einer Pflegeeinrichtung oder einer Wohngemeinschaft oder so auseinandersetzen, weil der Demente profitiert davon. Mhm. Der Demente profitiert davon, weil ich glaube, dass er dann, der hat dann eine ganz andere Tagesstruktur in einer Einrichtung. Und da kann vieles viel früher abgefangen und noch so auf einem Level vielleicht gehalten werden. Also ich sag mal, die Demenz schreitet vielleicht nicht ganz so weit vor. Es kommt vielleicht gar nicht erst zu dem Tag-Nacht-Rhythmus, ja, weil einfach viel regelmäßiger mit den Medikamenten, mit dem Essen, mit dem Trinken, ein bisschen Beschäftigung, kann viel abgefangen werden. Zu Hause in der Häuslichkeit erleben wir auch nicht selten, weil man so wenig Verständnis hat und weiß mit der Demenz, ne? Dann macht da der Demente irgendwas und die Ehefrau flippt aus, sage ich mal. Ich will jetzt nicht von häuslicher Gewalt sprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, ne? Dann schreit der eine den anderen an und der Demente weiß überhaupt nicht, was eigentlich Sache ist und der pflegende Angehörige ist einfach überfordert und das ist schade, wenn es bis dahin kommt dann halt.
Die Nerven liegen blank sozusagen. Ja, ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele es auch so als persönliches Scheitern beurteilen, dass sie sagen, ich kann es jetzt nicht mehr leisten. Aber es ist ja deswegen auch gerade gut, sagen, frühzeitig anzufangen, um gar nicht erst in die Lage zu kommen, selbst sich aufzuopfern sozusagen.
Ne? Nee, aber das stimmt natürlich, dass das so als so Scheitern gesehen wird, als Versagen erleben wir ganz oft, gerade wenn, sag ich mal, die Frau vielleicht den Mann pflegt oder so, ne? Dass die sagen, nee, und ich muss doch. Das ist schwierig. Nee, sie muss nicht. Sie soll für ihren Partner da sein, aber sie muss eben nicht den Haushalt und die Pflege und das alles. Man kann ja trotzdem, so eine Pflegeeinrichtung ist ja das neue Zuhause. Ja, also da kann man ja jeden Tag besuchen. Das sehen auch die Einrichtungen gerne. Die können da auch, ich sag mal, nicht mitleben, aber doch auch noch viel mitmachen. Da wird ein Ausflug gemacht, da kann der Partner auch mit. Es gibt ja auch keine Besuchszeiten. Mhm. Wir haben zu Hause ja auch keine Besuchszeiten, wo ich sage, natürlich sollte man ein bisschen gucken, auch vielleicht Mittagsruhe ein bisschen Rücksicht nehmen und natürlich nicht zu nachtschlafender Zeit zu Besuch kommen. Aber das ist ja das neue Zuhause. Aber das ist schon, Ich kenne das nun, ich habe leicht reden, in Anführungsstrichen wahrscheinlich, aber das muss man denen natürlich schon verständlich machen, weil wenn der pflegende Angehörige zusammenbricht, damit ist ja auch niemandem geholfen.
Ja, am allerwenigsten dem erkrankten Partner, Elternteil selbst, ne, weil man dann gar nicht mehr da sein kann. Ich habe gesehen, Sie haben auch noch ein paar Broschüren mitgebracht. Gibt es etwas, was wir unseren Zuhörerinnen vielleicht noch so ans Herz legen können?
Genau. Also was wir eben zum Schluss nochmal gesagt haben, anknüpfen, dass, sag ich mal, wenn es dem pflegenden Angehörigen gut geht, geht es auch dem zu pflegenden Angehörigen. Aber das bedeutet auch, dass man wirklich sich rechtzeitig damit beschäftigt, ja, mit der Diagnose Demenz. Was kommt da auf mich zu? Was gibt es für Hilfen? Und wirklich rechtzeitig Hilfen annehmen. Wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt, dann sind wir ja als Krankenhaus und als Krankenhaussozialdienst die Beratungsstelle, sage ich mal, und bringen vieles auf den Weg. Es ist ja auch so, dass die meisten Heimaufnahmen gehen auch übers Krankenhaus, muss man auch einfach mal sagen. Aber wenn, wie gesagt, jemand im Krankenhaus ist, dann sind wir diejenigen, die helfen, unterstützen, beraten, mitorganisieren. Aber wenn man zu Hause ist, sollte man auch schon sich beraten lassen. Dafür gibt es als erstes die Pflegestützpunkte. Die Pflegestützpunkte gibt es in allen Berliner Bezirken. Es gibt auch eine Zentralnummer, also ja, die meisten sind ja doch auch im Internet unterwegs, das kriegt man dann heraus. Die Pflegestützpunkte beschäftigen sich auch mit allem, was das Thema Pflege angeht. Die helfen einem, Pflegegradantrag zu stellen, Pflegedienst zu suchen, also alles, was das Thema Pflege anbelangt. Das ist so die erste Anlaufstelle. Dann in Sachen Demenz gibt es natürlich die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die gibt es auch, die Berliner Alzheimer-Gesellschaft, die bieten auch zum Teil Kurse und Schulungen an für pflegende Angehörige. Da kann man sich informieren über Selbsthilfegruppen. Ist nicht jedermanns Sache, aber wer sowas gut findet, kann das machen. Dann gibt es die Bezirksämter, die sozialpsychiatrischen Dienste, die man kontaktieren kann und um Unterstützung bitten kann. Dann gibt es den Mittelhof in Zehlendorf. Da gibt es die Kontaktstelle Pflegeengagement. Die haben auch eine nette Broschüre, ein Wegweiser für ein Leben mit Demenz in Steglitz-Zehlendorf herausgebracht. Da stehen auch viele gute Informationen drin, der Mittelhof. Man sollte rechtzeitig an Vorsorgevollmachten denken, weil wenn dann schon die Demenz diagnostiziert ist, kann man nicht mehr eine Vollmacht unterschreiben lassen. Das wird einfach gesetzlich nicht mehr anerkannt. Dann bleibt natürlich der Weg über, über das Amtsgericht, als dass man eine Betreuung einrichtet, was auch nicht weiter schlimm ist. Da werden auch in der Regel die Kinder oder nahe Verwandte, Angehörige eingesetzt. Aber da ist ein bestimmtes Kontrollorgan halt noch hinter bei einer Vorsorgevollmacht. Ja, die Liste ist jetzt sicherlich nicht vollständig, aber wenn man das so ein bisschen weiß, dann, dann hilft das, glaube ich, schon mal weiter.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sich an eine Stelle wendet, die auch wieder Anschlusskontakte empfehlen können. Genau. Ich wollte vorhin bei der Heimunterbringung noch eine letzte Frage stellen, auch aus Sicht Ihrer sehr langjährigen Erfahrung. Wie schätzen Sie generell die Unterbringung demenzkranker Menschen ein? Wir haben vorhin schon über spezielle Schulungen für Pflegekräfte gesprochen, zum Beispiel. Aber was läuft aus Ihrer Sicht gut, aber gerade auch mit Ihrer Expertise, was denken Sie, könnte noch besser laufen?
Also zum einen, es geht es natürlich um die Ausbildung der Pflegekräfte. Die sollten schon auf Demenz geschult sein. Mit dementen Menschen muss man einfach anders umgehen als mit jemandem, der sich ein Bein gebrochen hat. Und davon gibt es auch einige gute und haben auch einige Pflegeeinrichtungen. Also und da gibt es ja auch Demenz, die oder auf gerontopsychiatrisch eben ausgebildet sind. Aber man ist ja froh, wenn man überhaupt schon Pflegepersonal hat, muss man einfach mal so sagen. Dann gibt es ja viele Einrichtungen, die tatsächlich die speziellen Demenzbereiche haben. Also da kommen wir zu der Baulichkeit von Einrichtungen. Ne? Ein Dementer zum Beispiel will viel laufen. Ja, da kann ich natürlich nicht eine Einrichtung haben, wo der irgendwie 3 Meter hin und her laufen kann. Ja, gut wären dann natürlich auch solche geschützten Bereiche. Gibt es auch Einrichtungen, die haben dann so geschützten Gartenanteil, dass der Demente da auch wirklich laufen kann, ohne dass er ausbüchsen kann, irgendwie da entwischen kann. Da gibt es genügend trickreiche Sachen. Unsere Station zum Beispiel, die gerontopsychiatrische Station 5, die hat ja unsere Ausgangstür als Bücherwand getarnt, wo manchmal auch nicht demente Angehörige dran vorbeilaufen und nicht mehr den Ausgang finden.
Ist mir auch schon passiert.
Genau, ne? Oder die Türklinke ist verkehrt rum, es gibt einen Knauf, den die nicht bewegen können. Also das hilft schon richtig viel. Dann gibt es Einrichtungen, die haben an so einem Gartentor so ein Summer. Und da gibt es einen Summer und da muss man in die Tastatur einen Zahlencode eingeben, damit eben die Tür sich öffnet mit dem Summer. Und neben dieser Tastatur steht aber tatsächlich die Zahlenkombination. Da steht dann oft drauf, Zahlenkombination, aber bitte von hinten eingeben. So, das heißt, wir Nicht-Dementen, wir können das umsetzen, das können die Dementen nicht mehr. Das heißt, die werden da stehen und irgendwas eingeben, können aber nicht auswischen. Wichtig ist da einfach zu wissen, dass das was mit diesen freiheitsentziehenden Maßnahmen zu tun hat in Einrichtungen. Weil wenn das jetzt nicht so wäre, würde das einem Einsperren gleichkommen. Und das ist eben laut Gesetz nicht erlaubt. Es gibt eben viele gesetzliche Dinge, die man eben auch beachten muss, weil man kommt ja raus. Nur der Demente kann es nicht mehr umsetzen. Also es ist so ein bisschen trickreich, aber so sind nun mal die gesetzlichen Vorgaben. So ist es, genau. Und Wohngemeinschaft, dazu habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel gesagt.
Es gibt, kurz angesprochen.
Hm. Genau. Es gibt ja auch diese sogenannten Demenzwohngemeinschaften, die werden meistens geleitet, oder nicht meistens, sie werden geleitet von den ambulanten Pflegediensten. Mhm. Die mieten große Wohnungen an. Eigentlich ein sehr schönes Konzept, eigentlich. Da wohnen meistens so, sag ich mal, 8 Menschen miteinander, haben auch immer alle ein Einzelzimmer. Es gibt einen Gemeinschaftsraum. Der Ansatz bei einer Wohngemeinschaft ist der, so wie wir das auch verstehen würden, wenn wir eine WG gründen, jeder beteiligt sich an dem Leben und an der Organisation. Ja, der eine räumt die Spülmaschine ein, der eine aus, einer schält vielleicht noch Kartoffeln. Also das ist so der Ansatz und wünschenswert, dass ein Dementer sozusagen eben sich am Leben, an der Organisation des Lebens beteiligt. Ist natürlich nicht immer möglich, ist auch nicht Voraussetzung, aber so ist erstmal der Ansatz. Das Problem ist, in meinen Augen, sie nennen sich Demenzwohngemeinschaften, aber wenn sie dann wirklich in Anführungsstrichen richtig dement werden, ja, also nicht nur vergesslich und vielleicht ihr Zimmer nicht mehr finden, ja, oder nicht mehr wissen, ob Montag oder Dienstag ist, sondern eben wirklich andere Herausforderungen sind, ja, wirklich zu einem anderen ins Zimmer gehen, sich in sein Bett legen, weil sie ihr Bett nicht mehr finden, ne, dann stoßen die schon direkt an ihre Grenzen. Das ist sehr schade, weil eigentlich ist es ein ganz schönes Konzept. Zählt als ambulante Versorgung, nicht als vollstationäre Versorgung, was nochmal dann bezüglich der Finanzierung ein bisschen anders läuft.
Wäre das günstiger sozusagen, oder?
Nee, nicht unbedingt. Mhm. Und das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Okay. Wenn man Sozialhilfeempfänger ist, ist es für einen vielleicht sogar günstiger, weil man dann den sogenannten Regelsatz behält. Wenn man in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung einzieht, dann ist das so, dass man eben seine Rente und was eben ist, mehr oder minder einsetzen muss und man darf ein Taschengeld behalten. Und das ist dann geringer, als wenn man in einer Wohngemeinschaft wäre als Sozialhilfeempfänger. Also darum ist es so ein bisschen, aber das ist schwierig zu erklären, das müsste man dann in der Beratung tatsächlich erklären.
Mhm. Haben wir noch einen Aspekt vergessen, über den wir aus Ihrer Sicht reden sollten, was das Thema Unterbringung, Pflege durch Angehörige angeht?
Also ich kann immer nur mit so auf den Weg geben, dass man wirklich sich von Anbeginn, wenn man diese Diagnose Demenz hat, ja, damit beschäftigen sollte, was gibt es für Möglichkeiten, was kommt auf mich zu, sich wirklich von Anfang an Beratung und Unterstützung holen und sich eben nicht schämen oder sich schwach fühlen oder Sorge haben, man schiebt jemanden ab. Also das ist das, was ich noch so einfach mit auf den Weg geben möchte und sich auch rechtzeitig und nicht nur immer warten, sondern schon vorher sich damit auch beschäftigen, sich schon mal beraten lassen. Also das ist ganz wichtig. Dann ist man vorbereitet, ja. Mhm. Und das tut auch dem dementen Menschen gut. Wir versuchen ja auch zum Beispiel immer in den Visiten oder auch in anderen Besprechungen den Patienten mit der Diagnose, wir konfrontieren ihn und fragen, wie stellen Sie sich das vor, wie soll es weitergehen? Wir bieten an, was es gibt. Ne? Also das ist so ein stetiger Prozess. Wir haben ja auch Patienten, die wiederholt, also die kommen und sind noch nicht so weit, die Hilfe anzunehmen. Dann sind sie ein paar Monate zu Hause, dann sind sie wieder da, dann geht das wieder alles von vorne los. Dann nehmen sie vielleicht jetzt mal ein bisschen Hilfe an, dann gehen sie wieder nach Hause und dann sind sie. Also es ist einfach ein Prozess, der ja auch verständlich ist. Also da muss man einfach geduldig sein. Aber wie gesagt, sich informieren, sich damit beschäftigen und gegebenenfalls nicht zu lange warten um Hilfe oder sich vielleicht sogar für eine Einrichtung zu entscheiden, nicht so lange damit warten.
Mhm. Wir haben im Zuge dieser Staffel zu dem Thema Demenz auch mit dem Psychologen Jan Friedrich gesprochen, der eigentlich Ähnliches sagte, auch mit der Diagnose und den Untersuchungen nicht so lange zu warten. Es ist hart, aber je eher man von der Diagnose weiß, umso besser kann man vielleicht auch einen Prozess ein bisschen verzögern oder sich eben kümmern, selbstbestimmt kümmern, was passiert, wenn bestimmte Dinge nicht mehr gehen. Insofern deckt sich das da sehr.
Genau, das raten wir den Patienten auch immer, dass wenn es vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist, ne, dass wir ihnen auch sagen, jetzt können sie noch selber mitentscheiden. Ja.
Es ist ja heute auch mehr in den Medien noch als früher. Also ich weiß, als meine Großmutter an Demenz erkrankt ist, war das medial noch nicht so verbreitet, dass man eben noch viel selbst versucht hat, gemacht hat und auch nicht die Hilfsangebote hatte oder davon auch nicht wusste.
Da hat sich schon in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt sogar sagen, einiges getan. Ne? Also vielleicht schwirrt bei vielen ja auch noch so im Geiste herum, oh, das sind alles Siechenheime und da bin ich dran und bin, also absolut. Ich habe dieses Wort jetzt nicht mehr so in den letzten Jahren so häufig gehört, am Anfang meiner beruflichen Karriere war das natürlich noch so und da ging es vielleicht tatsächlich nur so um sauber, satt und Hauptsache irgendwie versorgt, aber das ist nicht, das ist tatsächlich nicht mehr so. Natürlich, es wird schwarze Schafe wird es überall geben, sowohl im stationären Bereich als auch aber im ambulanten Bereich. Mhm. Ja, also nicht nur der ambulante Bereich ist unbedingt das Nonplusultra. Mhm. Genau.
Frau Hartung, ich danke Ihnen sehr,
sehr gerne
für das Interview, für die vielen wertvollen Tipps auch. Und vielen Dank.
Gerne. Alles Gute.
Für Sie auch. Für uns alle. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Diagnose Kopfsache. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen. Schaut auch gerne mal auf unsere Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Demenz wissen wollt. Bis dahin, alles Gute.